mit die Medien der gesellschaftlichen Mitgliedschaft und Kommunikation sind Einrichtungen, mit denen die Annahme von Selektionsofferten erreicht wird. Mit ihnen ist deshalb das Problem der Motivation verbunden. Sie sind keine materiellen Gegenstände, sondern sie sind Hilfseinrichtungen sozialer Systeme, die in der strukturellen Evolution des Gesellschaftssystems differenziert wurden. Sowohl Verbreitungsmedien wie Signalkommunikation, Schrift als auch die Medien der gesellschaftlichen Mitgliedschaft und Kommunikation haben einen vereinheitlichten Bau. Bei ihrer Analyse kommt es darauf an, die Abstraktionen dürftig zu halten. Die Situation, in der sie ihre Funktion ausüben, bedarf einer symbolischen Generalisierung und einer Kodierung. Luhmann fasst die selbstreferenzielle Operation von Sinn als symbolische Generalisierung. Symbolisch bezieht sich auf das Medium der Einheitsbildung, also der Vereinheitlichung. Generalisierung ist im Unterschied dazu die operative Behandlung einer Vielheit. Wobei die Vereinheitlichung immer auch also das Symbolische als das Vereinheitlichende auch immer das Diabolische aus seiner Sicht einschließt. Vereinfacht gesagt, wird eine Mehrheit einer Vielheit zugeordnet und so symbolisiert. Dieser Ansatz führt zu der Unterscheidung zwischen einer symbolischen und einer operativen Ebene und somit zu einem selbstreferenziellen Operieren. Luhmann ersetzt den Begriff des Zeichens durch die Selbstreferenz von Sinn, Sinn als Verweis. Sprache ist deshalb auch kein System. Sie ist kein Mittel der Kommunikation, sie hat keine Umwelt, sondern ihre Funktion wird als eine Generalisierung von Sinn durch Symbole beschrieben. Ich möchte dazu anmerken, dass das Problem der Symboltheorie aber ein ganz anderes ist. Erkennbar ist der angesprochene Zusammenhang erst dann, wenn man für die entsprechenden Klassifikationen Stellvertreter hat. Sofern wir keine Stellvertreter haben, sind keine Klassifikationen und Operationen durchführbar. Sie können dann eigentlich auch keine symbolischen Generalisierungen vornehmen. Sie brauchen ein Repräsentations- bzw. ein Darstellungssystem, um eine Mehrheit einer Vielheit zuzuordnen. Sie brauchen wahrscheinlich auch ein Interpretationsschema. alle Tische in diesem Raum. Drei Tische sind beschädigt. Es gibt nur einen einzigen Tisch in diesem Raum. Also an diesen Beispielen sehen Sie, Sie brauchen sprachliche Repräsentationen, um Unifikation und dann Generalisierung vornehmen zu können. Interessant ist Luhmanns Überlegung aber dahingehend, da für ihn Generalisierung ein Kürzel mit hoher Unabhängigkeit gegen die Art und Weise ihres Zustandekommens ist. Das heißt, Generalisierung sind, wenn sie einmal in der Welt sind, auch indifferent gegenüber ihrem Ursprung. Damit geht einher, dass damit die Stelle benannt wird, an der die sozialen Erwartungen eingeführt werden können. Generell können wir davon ausgehen, dass symbolische Generalisierung eine Bedingung der Teilnahme an Kommunikationssystemen sind, da die Selektionshorizonte von Alter und Ego divergieren können. Das verweist wieder zurück auf die Bruchstellen, auf das Verstehen und auch das Erreichen des Adressaten der kommunikativen Akte. Die Selektionshorizonte der Teilnehmer an Kommunikation können divergieren. Wie ist deshalb Kommunikation möglich? Oder wie kann deshalb Kommunikation stattfinden? Und die Antwort wäre durch eine symbolische Generalisierung. Der symbolische Ausdruck erlaubt es, eine allgemeine Zugänglichkeit zu intentionalem Erleben in der Ego-Alter-Diade und eine Handlungskoordination. Mit Hilfe der symbolischen Generalisierung können verschiedene Teilnehmer an Kommunikationssystemen ihre eigene Selektion und ihre Handlungsintention untereinander mit Hilfe einer situativ interpretierten Realität aufeinander abstimmen. Sofern wir nicht Routinehandeln vollziehen. Die Situation stark stereotypisiert sind, bedarf es immer auch der situativen Interpretation der Kommunikationssituation. Routinen entlasten von solchen Interpretationen. Aber sie entlasten vor solchen Interpretationen nur dann, ja, wenn sie gestützt sind durch die Kommunikationssituation. Durch die symbolische Generalisierung wird die Koordination und Selektion sachlich und sozial generalisiert und unabhängig von einzelnen Selektionen des unmittelbaren symbiotischen Umweltbezugs des Kommunikationsteilnehmers. Sie erlaubt eine Dichotomisierung der Teilnahme an den differenzierten Kommunikationssystemen und der Ausübung der medientypischen Mitgliedschaftsrollen. Sie erkennen daran, dass durch die symbolische Generalisierung die symbiotischen Beziehungen unterbrochen werden. Und sie werden deshalb unterbrochen, weil wir an dieser Stelle auch soziale Erwartungen und die Generalisierung von sozialen Erwartungen einordnen, wobei damit eine Indifferenz einhergeht. Also ich halte die Vorlesung unabhängig, ja, ob ich jetzt die erste Dame sympathisch finde oder unsympathisch, ja, welche Attraktion von ihr auf mich ausgeht, das mag alles auch Begleitumstände sein, ja, aber durch die Erwartungsgeneralisierung tritt eine Indifferenz ein gegenüber den symbiotischen Beziehungen, die Teilnehmer an Kommunikation unterhalten können. Der nächste Punkt wäre der Begriff des Codes. Also wir brauchen die symbolische Generalisierung. Wir kommen darauf immer wieder noch einmal zurück. Also der Kritikpunkt betrifft das Problem der Stellvertreterfunktion. Wenn wir dann in den Aufbau der Medien einsteigen. Der nächste Punkt ist der Begriff des Codes und der Codierung. Hier neige ich auch zu einer systemtheoretischen Version, weil die systemtheoretische Version am einfachsten zu handhaben ist. Das heißt, ich verwende keinen linguistischen Codebegriff, sondern Codierung ist ein binärer Schematismus, also ein Ja, eine Ja-Nein-Selektion. Und die Programmierung oder Operationalisierung des Codes, die fortlaufend auf veränderte Situationen anzuwenden ist. Ein Code ist eine Struktur, mit der für jedes beliebige Item in einem Relevanzbereich ein komplementär anderes zu suchen und zuzuordnen ist. Denken Sie an den Schiffercode. Programmierung besagt somit, dass die Systemprobleme durch die Berücksichtigung von einengenden Bedingungen bestimmt und einer Entscheidung zugeführt werden. Der Code ist eine Duplikationsregel, der zugleich als eine Bewertung fungiert. Wir können folgende 5 Punkte festhalten. Erstens, Codes enthalten eine allgemeine Anwendungsregel für beliebige Situationen. Sie verbinden eine Verallgemeinerung und eine Spezifikation. Denken Sie an Recht, denken Sie an Geld, denken Sie an Macht. Der Machtcode enthält eine Verallgemeinerung und eine Spezifikation. Der Geldcode enthält eine Verallgemeinerung und eine Spezifikation. Der Geldcode ist indifferent anwendbar. Jeder kann Zahlungsoperationen durchführen. Der Code hat als eine hohe Spezifikation. Zweitens, der binäre Schematismus des Codes verhindert, dass die allgemeine Codierung diffus wird. Wenn der Code binär operiert, dann ist der restriktiv. Auf das jeweilige Medium bezogen. Das heißt, der Code hat seine binäre Schematisierung aufrechtzuerhalten. Er erlaubt aber eine Anpassung in den Positionsbezug von Ego und Alter. Drittens, Mädchencodes sind Präferenzcodes, die keine Alternativen zulassen, ohne dass der Mädchencode zerbricht. Die Mädchencodes enthalten somit eine Bewertung. Das Medium Geld kann nicht in das Medium Macht überführt werden. Das Medium Macht kann nicht in das Medium Argumente überführt werden. Geld kann nicht überführt werden in Gefühle. Das heißt, alle Medien haben eine sind nicht beliebig konvertierbar. Sonst lösen sie sich auf. Also insofern enthält jeder Mädchencode eine Bewertung. Viertens, die symbolische Generalisierung und die binäre Codierung sind keine Rollenzurechnungen. Ich denke, dass das auch einsichtig ist. Denken Sie an den Geldcode, Geldcode ist symbolisch generalisiert, er ist binär, aber damit werden keine Rollen spezifiziert. Fünftens, symbolisch generalisierte Mädchencodes dienen als technische Substitute des Selbstverständlichen. Das betrifft die Zielbeziehung zwischen symbiotischen, primären und sekundären sozialen Systemen. Das ist auch der Punkt, wo wir die Medienbildung verorten, weil Strukturdifferenzierung dazu führt, dass der Bereich des Selbstverständlichen somit auch der Anschluss und an die Kommunikation und die Motivation von Kommunikationen problematisch wird. Man unterscheidet in der Systemtheorie zwei Programmtypen, auf die ich an dieser Stelle noch eingehen möchte. Die Zweck- und die Konditionalprogramme. weg. Kausalprogramme sind wirkungsorientiert. Sie sind abhängig von einem Entscheidungsträger und zweckbestimmt. Konditionalprogramme sind ursachen- oder anlassorientiert, unabhängig von einem Entscheidungsträger und folgebestimmt. Mit dieser Unterscheidung geht einher, dass wir untersuchen können, warum Zweckprogramme in der Regel zum Scheitern verursacht sind. Denken Sie an Wohlfahrtsstaat als ein Zweckprogramm. Ist in der Regel zum Scheitern verursacht. Die reine Wahrheitsfindung im Wissenschaftssystem als ein Zweckprogramm, wenn sie als Zweckprogramm formuliert wird, ist vermutlich zum Scheitern verursacht. Diesen Zusammenhang sollten wir uns klar machen. Konditionalprogramme erlauben eine hohe Anpassungsfähigkeit und die Formulierung von spezifischen Zwecken im Zuge ihrer Anwendung. Sie werden formuliert durch, wenn X eintritt, sich ereignet, dann ist Y zu tun. Das Zweckprogramm scheitert dagegen in der Regel an seiner Nicht-Anpassbarkeit an variierende Situationen. Also wenn Sie den Wohlfahrtsstaat als Zweckprogramm haben und es verändert sich die wirtschaftliche Situation, dann scheitert dieses Programm an der Haushaltslage des Staates. Bestimmte Ausgaben können nicht getätigt werden. Wenn die Politik wirtschaftsabhängig ist, dann sind Zwecke auch bei der Erfüllung von Zwecken, Zweckprogramme von bestimmten Bedingungen abhängig, die, wenn nicht gegeben, die Zwecke in Frage stellen. Also Zweckprogramme scheitern an ihrer Nicht-Angepasstheit an variierende Situationen. Das Gleiche gilt für das Wissenschaftssystem, für das Wirtschaftssystem, für das Religionssystem. Auch hier scheitern Zweckprogramme an der Nicht-Anpassbarkeit an variierende Situationen. Sowohl der aristotelische Zweckbegriff, also Zweck als Endzustand einer Bewegung, als auch die Subjektivierung des Zwecks als Absicht, intentionale Bewegung des Denkens, ist nicht mehr weiter in der Systemtheorie mitgeführt, da sie die Differenz zwischen der gegenwärtigen Zukunft und der zukünftigen Gegenwart nicht fassen kann. Sie können sich das auch daran klar machen. Alle Zweckprogramme haben diese Differenz zu verarbeiten oder zu berücksichtigen. Und alle Zweckprogramme werden durch diese Differenz in Frage gestellt. Nochmal anders formuliert: Wenn soziale Systeme zeitdominierte Systeme sind, dann scheitern an dieser Zeitdominierung auch Zweckprogramme. Es gibt natürlich operative Zwecke. Es gibt operative Absichten und Ziele, Die müssen aber immer dieser Differenz angepasst werden. Zum Beispiel durch formale Organisation. Die Vorlesung findet im Semester zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag statt. Dadurch wird Kontingenz ausgeschaltet und wir können eine gemeinsame Handlungsorientierung aufbauen. Damit wird Zeit gebunden. Kommunikation, soziale Systeme haben immer Zeit zu binden. Wenn sie nicht Zeit binden können, zerfallen sie. Das heißt, sie haben Strukturen auszubilden. Die Struktur hat reversibel zu sein. Dadurch wird die Zeit gebunden. Es gibt aber keine Gesamtkoordination dieser Zeitbindung, weil alles gleichzeitig geschieht. Die Verfolgung von Zweckprogrammen erfordert es dann auch, dass fortlaufend nachgesteuert wird, dass Sicherheitsstrategien entwickelt und umgesetzt werden, dass nachgebessert wird, dass man am Ende vielleicht gar nicht mehr weiß, was die eigentlichen Zwecke sind. Wir können daraus schließen, dass es finale Endzustände von sozialen Systemen nicht geben kann. Das schließt es nicht aus, dass soziale Systeme Zeitbindungen in der gesellschaftlichen Kommunikation aufbauen müssen. Mitgliedschaftstheoretisch ist die Mitgliedschaftsselektion, obwohl sie änderbar ist, die entscheidende Zeitbindung. Ich würde dann in dieser Stunde noch mit der Besprechung der Medien im Hinblick auf die Ego-Alter-Diaden anfangen. In jeder Kommunikation sind die Teilnehmer immer beide, sie sind Ego und Alter. Dieser Umstand verdankt sich der Selbstreferenz sozialer Systeme und dem Erfordernis der Unterscheidung von Zuschreibungsinstanzen. Beide sind gleichzeitig System und Umwelt, da wir Handlungen dem System und Erleben der Umwelt zuschreiben. Mitgliedschaft in sozialen Systemen heißt, dass die Systemmitglieder die Unterscheidung von Selbst- und Fremdreferenz handhaben können. Ohne diese Unterscheidung wären soziale Systeme nicht strukturdeterminiert und es würde sie nicht geben. Ihre Selbstbeobachtung als soziale Systeme bedarf einer Zurechnungsinstanz. Die allgemeine Zurechnungsinstanz ist die Unterscheidung zwischen Mitglied und Nichtmitglied, zwischen dazugehörig und nicht dazugehörig, zwischen Teilnehmer und Nichtteilnehmer. Die Medien können erst dann differenziert werden, wenn wir ihre Selektionsleistung von den Teilnehmern an Kommunikationssystemen zurechnen können. Die doppelte Selektivität und Kontingenz in Ego-Alter-Diaden hat zwei elementare Zurechnungsmodi auf Ego bzw. auf Alter als selegierende Systeme gleich handeln und auf die Umwelt erleben. Ego und Alter sind als solches künstliche Einrichtungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben die Anforderungen der Zuschreibung der unterschiedlichen Perspektiven der Mitglieder sozialer Systeme zu erfüllen und sie stehen nicht für Menschen, Personen, Rollen oder Systeme, sondern für Selektionsinstanzen. Kommunikation erfordert immer, dass ich eine Selektionsinstanz habe. Keine Kommunikation erfasst sie total. Sie werden immer nur selektiv erfasst. Jeder Teilnehmer hat die Selbstreferenz und die Fremdreferenz handhaben zu können. Selbstreferenz und Fremdreferenz sind immer Selektionsinstanzen. Von personalen Systemen sollten wir erst dann sprechen, wenn psychische Systeme von anderen psychischen Systemen beobachtet und beschrieben werden. Sie sind somit beobachtungsabhängig. Das setzt die Beobachtung der Differenz von sozialen Systemen und ihrer Umwelt voraus. Wir stoßen hier auf diesen wichtigen Punkt, dass personale Systeme ein beobachtungsabhängiges Konzept ist. Das heißt aber, es ist auch ein kommunikationsabhängiges Konzept. Nur als Teilnehmer von Kommunikation und unter der Voraussetzung, dass sie in Kommunikation beobachtet werden, werden ihnen ganz bestimmte personale Eigenschaften zugeschrieben. Die werden oft essentialisiert. Das ist das Problem. Naturalisiert. Rothaarige sind Hexen oder irgendwie so etwa, irgend so ein Quatsch. Ja. Ja. Auch daran erkennen Sie das, wenn Sie diese Zuschreibung vorgenommen haben, beobachten Sie die Kommunikation unter dem Gesichtspunkt. Also keine Rothaarige ist dann potenziell vor einer solchen Zuschreibung sicher. Das ist jetzt ein antiquiertes Beispiel, aber der Aberglaube ist in der Weltgesellschaft noch weit verbreitet. Also vor allem Chinesen sind fürchterlich abergläubig, bis heute. Ja, da hat der Maoismus nichts dran geändert. Ja. Andere Asiaten auch. Ja, also es geht ja auch in der, also metaphorisch gesprochen mal von der westlichen Region, der westlichen Welt, finden Sie auch viel Aberglaube. Denken Sie an Horoskope. Ja? Ne? Werden gelesen, hat man, ach, daran glaube ich nicht, aber man liest sie. Ja? Warum liest man sie? Ja? Muss ja eine Funktion haben. Gut. Die evolutionäre Differenzierung steht unter der Anforderung, dass strukturell ein Bezugsproblem und eine Zurechnungskonstellation der Teilnahme an der gesellschaftlichen Kommunikation von der soziologischen Theorie abstrahiert und unterschieden wird. Erleben und Handeln tritt in vier idealtypischen Konstellationen als Zuschreibungsmottos auf. Das betrifft die Kodierung, begründet, nicht begründet, war falsch. Es betrifft die Kodierung, Neigung, Gefühl, Liebe. Es betrifft die Kodierung, Eigentum, Geld, Kunst. Und es betrifft die Kodierung, Macht und Recht. Ich möchte zum Schluss auf einen wichtigen Punkt, bevor ich das in der nächsten Stunde durchspreche, auf einen wichtigen Punkt zu sprechen kommen, der Ihnen klar sein sollte. Luhmann ist so verfahren, dass er das Positionsschema von Ego und Alter umbaut, und zwar in dem Sinne, dass Alter gleich Ego und Ego gleich Alter ist. Was heißt das? Es heißt, dass sich Kommunikation nicht durch das Verstehen von Alter Ego, sondern von Ego als Alter. Das heißt, Ego als Alter Ego hat zu erkennen, dass Alter Ego als Ego die Kommunikationsofferte erkannt hat. Also diese Umdrehung besagt, Ego ist gleich Alter Ego und hat die Kommunikation und die Kommunikation schließt sich dann, wenn ich erkenne, dass Sie erkannt haben, welchen kommunikativen Akt ich adressierte. Insofern ist Ego in dieser Position zugleich Alter Ego. Das gilt selbst für simple Fälle. Wenn ich zu Ihnen sage, schließt die Tür, dann ist die Kommunikation erst dann geschlossen, wenn ich erkenne, dass Sie erkannt haben, dass Sie die Tür schließen sollen. Was ich dann auch immer als Beleg zähle. Wobei natürlich immer auch eine Ja-Nein-Abweichung möglich ist. Sie können ja sagen, nein, ich schließe die Tür nicht. Ja. Als Beleg kann Ihr explizites Zustimmen oder Ablehnen sein. Oder ein Beleg könnte ja auch nur sein, dass Sie hingehen, schließen die Tür. Also so baut er das um. Das ist ganz, ganz raffiniert. Es gibt aber ein Problem dabei. Diesbezüglich konnte ich mich auch nicht mit den Luhmannianern verständigen, weil die haben da eine Sperre. Nämlich das Problem ist, die Erkenntnis darüber, dass Ego als Alter Ego das Verstehen von Alter als Ego erkannt hat, setzt voraus, dass Ego die Erkenntnis der Mitteilung von Alter intendiert hat. Das heißt, die Sprecherabsicht hat in ihrer Äußerung und Mitteilung selbst identifizierend zu sein. Ich habe nicht nur zu intendieren, dass sie die Tür schließen, sondern ich habe auch zu intendieren, dass sie erkennen, dass ich beabsichtige, dass sie die Tür schließen. Erst wenn diese Intention realisiert ist bei einem Adressaten, ist die Kommunikation verstanden bzw. vollzogen. In dieser Sequenz ist sie erfolgreich vollzogen. Ja. Ob sie akzeptiert wird, ob sie ausgeführt wird, ist was ein weiterer Schritt. Sie können sich das nicht oft genug klar machen in der Diskussion in diesem Kontext. Sie können das auch nochmal so formulieren. Es ist zum Beispiel ein Wunsch, als Wunsch zu erkennen und nicht als Warnung. Das heißt, jede intendierter kommunikativer Akt oder mit jedem intendierten kommunikativen Akt habe ich zugleich seine Erkenntnis zu intendieren. Und das hat der Adressat zu erkennen. Deshalb muss ein Wunsch als Wunsch erkannt werden und nicht als Warnung. Für die Kommunikationsverfahren folgt daraus, dass sofern in der Kommunikation etwas schiefläuft und eine Orientierung an der Fortführung der Kommunikation von beiden Seiten erwünscht ist und vorliegt, die Teilnehmer ein Verfahren der Verständnissicherung einzuleiten haben, um die Aufnahme der kommunikativen Absicht erneut zu gewährleisten, damit sie die Anschlussrationalität der Kommunikation gestalten können. Es verhält sich somit nicht so, wie es Luhmann annimmt, dass sich die Absicht aus der Kommunikationsgeschichte ergibt. Das mag zwar auch gelegentlich der Fall sein, es handelt sich dabei aber naheliegenderweise um ein anderes Problem. Natürlich können sich Absichten auch in Kommunikationsgeschichten bilden. Das ist nahezu trivial. Ja? Wir gehen raus, gehen zur Bockenheimer Warte, trinken einen Kaffee, denken, ach, ist nicht so gutes Wetter, was machen wir denn heute Abend? Ja, gehen wir vielleicht ins Kino. Ja, nur entwickelt sich aus dieser Situation eine bestimmte Absicht. Natürlich können sich Absichten aus der Kommunikationsgeschichte bilden. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem des Verstehens des intendierten Aktes ist, dass was der Austin Securing the Uptake nennt, Sicherung des Uptakes, Sicherung der Aufnahme, gleich verstehen, ja, dass ich die Erkenntnis meiner Intention zu intendieren habe. Und das heißt, dass meine Äußerung selbstidentifizierend zu sein hat. Sonst ist das aus der Seite des Adressaten nicht möglich. Ja, in der nächsten Stunde würde ich dann die einzelnen Ego-Alter-Diaden durchsprechen.